Aber man sollte ja Deutschland nicht schlecht reden, ne? Also wird ja immer viel über Deutschland schlecht geredet, aber in, sagen wir jetzt mal, klassische Nachfolge funktioniert in Deutschland ja auch. Sagen wir, wir mal jetzt mal wirklich im Handwerk gehen. Die Handwerkskammer, die macht wirklich gute Arbeit in dem Sinn. Ja, dann muss er überlegen, okay, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht verkaufen, dann muss ich das Unternehmen aber schließen. Wie viele Arbeitsplätze und Familien dahinter wieder stecken und auch andere Unternehmen. Zulieferer, Kunden etc. Da muss man drüber nachgedacht werden. Das ist eine Kettenreaktion könnte dadurch entstehen in den nächsten Jahren. Also da muss was passieren. Das ist ein westliches Problem, sagen wir jetzt mal. Die westliche Hemisphäre hat ein Nachfolgeproblem von Australien, Neuseeland, Japan bis in die USA und Kanada.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Folgende steile These. Hinken wir als Europa dem ETA-Markt 30 Jahre hinterher im Vergleich zu den USA?
Okay. Wir hängen nicht 30 Jahre hinterher. Nur weil der Search Fund vielleicht vor, oder die, das Framework vor 40 Jahren erfunden wurde in Stanford. Okay, aber ich würde sagen, Europa ist, hat große Unterschiede auf jeden Fall, auch innerhalb von Europa. Aber lass mal nur wirklich Europa sehen. Da sehe ich die Spanier im ETA voraus, vor Deutschland, Niederlande, Frankreich etc. auf jeden Fall. Weil die haben es schon vielleicht auch eher begriffen. Die haben es auch an den Unis schon früher angewandt, haben schon eigene Tracks dort etabliert, in Barcelona, Madrid etc. Und die haben es vielleicht auch von der Politik eher verstanden, dass da mal ein bisschen nachgeholfen werden müsste. Und deswegen sind die, sag ich jetzt mal, zusammen, jetzt bleiben wir mal in Deutschland oder wo ich wohne jetzt in den Niederlanden, sind die vielleicht so 5 Jahre voraus, würde ich jetzt zuerst mal so sagen. Aber die Amerikaner sind keine 30 Jahre mehr voraus vor uns. Okay. Die haben auch Schwierigkeiten, sicherlich. Die fokussieren sich natürlich auf ihren eigenen Markt. Die haben auch ihre Herausforderung. Aber wir sollten uns vielleicht nicht mit den Amerikanern vergleichen. Wir sind Europäer. Wir haben unsere eigenen Herausforderungen. Wir haben kulturelle Herausforderungen, weil wenn du jetzt als Searcher vielleicht bist, sei mal jetzt mal wie ich, Deutscher, und willst in die Niederlande ein Unternehmen suchen, dann sollte man auch die Sprache und Kultur verstehen. Und andersrum natürlich auch. Also wir haben andere Herausforderungen. Aber das macht uns auch einzigartig.
Ja, sehr gut. Schön. Alexander, vielen Dank. Genau, ich mache eine kleine kurze Vorstellung und du darfst gerne ergänzen, wenn ich nicht alle Dinge berücksichtigt habe. Also, mein heutiger Gast ist noch dabei, sein erstes Unternehmen zu finden. Du suchst derzeit aktiv und führst Gespräche und darüber schreibst du tatsächlich sehr transparent. Und zwar unter dem Namen Buyout Diary. Genau, so ein bisschen zu deinem Hintergrund. Du hast Audit-Erfahrung bei PwC gesammelt. Du hast ein MBA in Post-Acquisition Governance. Ja, das ist sehr spannend. Da müssen wir gleich mal ein bisschen reingehen. Du hast eine Webagentur mitgegründet und verkauft, bevor sie überhaupt live ging. Das finde ich spannend.
Aber komme ich gleich zu.
Ja, okay. Und genau, du hast zum einen eine Beteiligungsgesellschaft und baust parallel ETA Europe, eine eigene Infrastruktur für Acquisition Entrepreneurs in Europa. Du vernetzt sozusagen so ein bisschen, baust Community und genau, und daher, ich würde sagen, irgendwie stehst du für so eine Generation von Käufern, die nicht aus dem klassischen Private Equity kommen und nicht irgendwie mit dem großen Kapital gestartet sind, sondern du kommst ein bisschen aus der Generation, ich baue sozusagen das so ein bisschen von unten auf. Daher, Alexander, willkommen im Bypreneur Podcast. Schön, dass du da bist und ich freue mich total auf die Folge. Wir haben vor längerer Zeit schon mal gesprochen und dass das jetzt zustande gekommen ist, finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Vielen Dank.
Ja, hi Tim, danke, dass ich hier sein darf heute. Sehr spannender Podcast. Erste Mal, dass ich im deutschsprachigen Podcast bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ich darf auch eigentlich mal wieder meine Muttersprache mal anwenden. Freue mich, hier zu sein. Und ja, bin gespannt. Ich muss noch einen kleinen Punkt korrigieren. Es war nicht die Webagentur, die verkauft wurde, sondern ein kleiner Marktplatz.
Okay, erzähl mal, was war das? Was hast du genau gemacht?
Also ich habe damals, schon ein paar Jahre her, mit einem guten Freund damals, nebenbei, wo wir schon die Agentur hatten, Marketingagentur, sind wir, weil wir aus Münster kamen oder aus der Region Münsterland kommen und da gibt's halt viel Reitsport und haben dort eine Dame kennengelernt, die in dem Bereich tätig war und wir wollten dort eigentlich mal das digitalisieren, die Prozesse und auch Verkauf und Kauf von Pferden, deren Services etc., die darum halt aktiv sind und wir haben es aber nie wirklich veröffentlicht, aber haben trotzdem es verkauft und zwar eigentlich an deren Eltern, an der Reitsportlerin. Also die wollten es dann weiterführen und ja, sind dann dabei. Und weil wir beide, muss auch ehrlich sein, wir beide sind halt nicht so die Reitsportbegeisterten gewesen, aber wir fanden das Projekt irgendwie cool und haben gesagt, ja komm, wir bauen das wohl gerne auf. Aber am Ende des Tages war es dann so, ja, fühlte sich nicht, dass es was für uns wirklich ist. Und dann haben wir dann raus einen kleinen Deal gemacht und dann war die Sache auch geregelt. Jeder war dann happy und ja. War aber so die erste, sag ich mal, meine persönliche kleine M&A-Erfahrung.
Ja. So. Okay. Ja. Ja, sehr spannend. Du bist also in der Kategorie Searcher, also du suchst ja sozusagen aktiv nach Unternehmen und und möchtest eigentlich im Prinzip in die Unternehmensnachfolge reingehen. Wie und das, was ich spannend finde, du bist einer der wenigen, der da über diesen Prozess sehr, sehr transparent und sehr öffentlich quasi auf LinkedIn unterwegs ist und dazu schreibt. Erzähl mal zum einen, wo stehst du da gerade was sind gerade so die aktuellen, du hast irgendwie erzählt, du hast gerade ein paar Sachen schon erfolgreich umgesetzt oder bist du an einem erfolgreichen Stand, kann man sagen, aber erzähl mal, wo du gerade stehst.
Ich bin immer sehr, nicht pessimisch, aber gegenüber mich selber immer sehr kritisch, also positiven Stand würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ja. Ich hatte schon 30 plus Gespräche mit Verkäufern in den letzten 10 Monaten, also ich mache self-funded, ich habe jetzt keinen Search-Fund oder so eingerichtet. Ja. Genau, und ich mache das sogar als Teilzeit, weil ich bin noch berufstätig, auch noch, aber ich bin in den Stand, ich hatte jetzt so 30 plus Gespräche, 2 LOIs, aber die beiden Unternehmen waren am Ende des Tages, ja, nicht so gut, waren okay. Einige Red Flags nachher zu sehen und und deswegen bin ich dann da abgesprungen und jetzt im Moment versuche ich ein bisschen mehr die Pipeline zu füllen. Das ist das Schwierigste, gerade wenn man es alleine macht, die gleichzeitig zu analysieren und Rat einzuholen und die Pipeline weiter laufen zu lassen. Ich weiß, das haben viele Searcher dieses Problem, gerade wenn man alleine ist und manche bauen sich auch ein Praktikantenteam drumherum auf als Analysten und finde ich auch cool, aber ist auch, man muss am Ball bleiben. Aber ich verstehe jeden einzelnen Searcher, was das für eine Aufgabe ist, so viele Sachen auf einmal zu managen.
Ja, wonach suchst du genau?
Ich kann mal die Journey vielleicht mal ein bisschen erzählen, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt langsam geendet bin. Noch nicht geendet bin, habe ja noch keinen Deal final. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, ich komme ja eigentlich auch sehr aus dem Finanzsektor. Also ich habe früher für ein Big Four Company gearbeitet, im Audit-Bereich und für 3 europäische Banken. Und da habe ich gedacht, ja, warum nicht ein, wie heißt es auf Deutsch, Buchhaltungsservice oder Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zu übernehmen. Das hatte ich dann auch letztes Jahr im November auf der Rotterdams School of Management ETA Conference gepitcht. Vor 200 Teilnehmern und namhafte europäische Investoren. Kam semi gut an, weil sei mal ehrlich, vieles kann auch unsere neue Technologie, die künstliche Intelligenz in dem Bereich übernehmen, ist also auch eine Konkurrenz zu diesen Services. Ja, ich habe da halt, sage ich jetzt mal, die Finanzbrille sehr aufgehabt, ja, kann man gut umsetzen und dann bin ich mit mehreren Gesprächen oder durch mehrere Gespräche mit anderen Searchern, mit Investoren, habe ich mich von dieser Idee verabschiedet und bin mehr Richtung, oh, ich liebe das. Jetzt kommen wir noch auf die Connection nach Deutschland, ins Handwerk gegangen.
Okay.
Warum Handwerk? Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Region Münsterland und ein dörtlicher Bezirk von Nordrhein-Westfalen. Oder bin ich aufgewachsen und geboren und ehrlich gesagt, wenn man so richtig drüber nachdenkt, auch so über die Kindheit, ich bin sicher so ein Dorfkind. die Leute, die im Handwerk arbeiten, immer die besseren Verdiener und hatten auch, sag ich mal, die schönsten Autos und etc. und schon schnell schönes Haus. Und das hat mich dann so auch immer beeindruckt damals. Ja, aber ich bin nie ins Handwerk gegangen, bin nicht so der Handwerksgeschickte, so wie ich sage, ja, so fast zwei linke hinter, aber nicht ganz. Ja, fokussiere mich jetzt eher so in Richtung Handwerk, aber nicht nur Niederlande, wie jetzt gerade auch gesagt, sondern auch in meiner alten Heimat. Ja.
Genau. Okay, also Handwerksbetrieb, das kann irgendwie Dachdecker, Maler arbeiten, das genau. kann
aber, eher,
aber auch
ja, aber Fokus eher so Elektriker etc.
Okay.
Sanitäts- Klimatechnik, so heißt es auf Deutsch, ja, genau.
Ja, genau.
HVAC,
und ja. das heißt sozusagen, mein kaufbares Unternehmen wäre dann irgendwo so bei irgendwie eine 500.000 EBIT oder welche Größenordnung suchst du eigentlich?
Ja, ich fokussiere mich gar nicht so immer nach einem EBITDA oder so. Ich fokussiere mich eher nach Umsatz. Da würde ich auch so 1,5 bis 2 Millionen Euro Umsatz.
Okay.
Genau. Dann hat man noch wenigstens schon mal ein gesundes Team vor Ort. Das ist nicht das Team zu klein. Wenn man dann ja natürlich auf die deutsche Brille übernimmt, braucht man ja auch noch dann einen Operator, der den Meisterbrief hat, den ich natürlich nicht mitbringen kann. Dafür kann ich aber das Kaufmännische mitbringen. Ja, genau.
Okay, sehr gut. Warum nicht in den Niederlanden?
Ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich gucke in beiden.
Ah, okay. Das heißt, du suchst eigentlich sozusagen das eigentlich fast beidseitig.
Genau.
Aber du lebst in den Niederlanden, bist du nah an der Grenze, so dass du auch relativ schnell.
Ich sag immer, Amsterdam liegt immer an der Grenze. Also Amsterdam ist 90 Minuten von der Grenze. Ich brauche nur 2 Stunden bis ins Münsterland mit dem Auto.
Okay.
Also das ist noch, das kann man noch gut handhaben. Ist jetzt nicht jetzt wirklich weit. Ich brauche mal Köln länger. Wo ich noch in Deutschland gewohnt habe. Also ja, das geht wohl gut. Nee, ich gucke in beiden nach, aber da hast du auch gleichzeitig 2 Herausforderungen. In Deutschland brauchst du den Meisterbrief, in Niederlande nicht.
Ah, okay. Okay. Also wäre es ja fast irgendwie interessanter, sozusagen nur in den Niederlanden zu sprechen, aber das, was du ja sozusagen eben auch sagtest, das ist natürlich dann sozusagen auch die Voraussetzung, da kulturell auch angekommen zu sein, die Sprache zu sprechen und das insbesondere, also wenn du mit den 3 Heizungsmonteuren nicht in der in niederländischen Sprache sprechen kannst, dann wird es natürlich schwer, da einen Betrieb irgendwie so, ich sag mal auch so kulturell irgendwie wirklich zu übernehmen, ne?
Man meint immer auch, dass man braucht kein Niederländisch in Amsterdam. Das stimmt, wenn man vielleicht mehr im Tech-Bereich aktiv ist. Da reicht super Englisch, weil dann die meisten dort auch Expats sind. Aber wenn du dann ins Handwerk gehst oder ins Umland, brauchst du halt die niederländische Sprache. Du musst dich auch mit deinem zukünftigen Mitarbeiter unterhalten können. Oder noch nicht mal jetzt die Mitarbeiter, sondern eigentlich mit den Verkäufer und sein Team. Die muss ja auch irgendwie gewinnen. Und wenn du da jemand kommst, hey, der spricht sogar meine Sprache und das ist halt natürlich noch ein kleinerer Türöffner, als wenn du da mit Englisch hinkommen willst. Weil er sagt dann,
Wie weit bist du mit dem Niederländisch?
Ich habe früher in Niederlande studiert. Vor 15 Jahren habe ich dort Marketing studiert. Dann war ich 15 Jahre nicht in den Niederlanden ungefähr. Ich verstehe alles. Mache ich mir gerade nochmal so einen Refresher-Kurs, dass ich ein bisschen mehr Kommunikation, also Mundart auch beikriege, weil die sagen, du hast so eine Mundart aus dem Osten der Niederlande und nicht so hier in der Region, weil es ein anderer Dialekt. Nennt sich hier Twente, also Twents, das ist so ein Platt. Dann habe ich so eine kleine Mundart aufgenommen, weil ich dort studiert habe. Und dann lernst du dann halt da, wo die Sprache ist. Dann ist ja in Deutschland auch. Wenn ich jetzt als Niederländer nach Hamburg komme, würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Hamburger Akzent hätte ich dann in der Sprache der
Deutschen.
Vermutlich. Aber ist auch was Schönes, also Charakter.
Hey, du hast angefangen, das Thema sozusagen Acquisition Entrepreneurship ja relativ transparent und auch so ein bisschen deine Journey relativ transparent auf LinkedIn zu teilen. Ja. Was war ein bisschen für dich so der Beweggrund, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt transparent und was vielleicht auch so als zweites, was hat sich daraus ergeben? Wie war so die Resonanz?
Okay, da müsste ich eigentlich direkt zu meinen Masterstudien zurück. Dann habe ich jetzt letztes Jahr, da hat es angefangen. Letztes Jahr habe ich den abgeschlossen im Sommer und ich habe schon 24 mit meinem Prof gesprochen, ich möchte gerne über dieses Thema schreiben, über ETA. Aber ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung. Hast ja schon vorhin ein bisschen darüber gesprochen, welche Richtung es gehen würde, also Post-Acquisition. Aber dann habe ich auch so gedacht, hey, ich lerne jetzt gerade so viel darüber. Ich muss mit irgendjemandem reden, hat aber keinen zum Reden, und habe ich einfach angefangen zu posten.
Ja.
Daraus ist dann noch ein Newsletter entstanden. Aber die Resonanz am Anfang, du kannst nicht nach Impression, Links, Likes oder sonst wo handeln, brauchst du nicht versuchen, sondern mir war das einfach so, ich wollte einfach mal Sprachrohr, einfach mal in die Welt schreien. So, ich bin in dieser Materie aktiv jetzt, weil mein Background ja eigentlich eher aus dem Startup-Bereich kommt, also genau andersrum, mehr so Bild, 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 Fail und dann wieder Bild. Wollte eigentlich auch so darauf hinweisen, hey, das ist nicht nur ein amerikanisches Problem, hey, das ist nicht nur ein deutsches Problem, die Nachfolge oder eine Herausforderung, sondern das ist ein westliches Problem, sagen wir jetzt mal. Die westliche Hemisphäre hat ein Nachfolgeproblem von Australien, Neuseeland, Japan bis in die USA und Kanada, über Europa. Und dann wollte ich da einfach mal, habe ich halt viel recherchiert und habe dann viel Informationen gesammelt, die wollte ich dann gerne teilen. Ja, und dann irgendwann hat sich das dann zu einer Masterarbeit entwickelt. Und das war einerseits positiv, andererseits positiv, weil ich mache es ja immer noch regelmäßig, so dreimal die Woche mindestens versuche ich einen Post zu schreiben. Und das Feedback daraus ist, ich konnte mir ein großes Netzwerk durch aufbauen. Nicht nur in Europa, sondern das hat mir auch geholfen, Interviewpartner zu finden für meine Masterarbeit. Ich habe die einfach über LinkedIn gesucht, einfach suche, wo steht in seiner Titelbeschreibung Search Fund, ETA oder sonst was, und habe mal angefragt, hey, ich bin gerade in dieser Thematik drin und möchte gerne mehr erfahren. Und so hat das eigentlich auch angefangen, und seitdem bin ich da ein bisschen mehr aktiv. Also man merkt, dass die Community wächst, aber wenn man mal so ein bisschen vom Tellerrand in die Community schaut, sieht man noch sehr, dass die sehr, sehr klein.
Hast du, und damit hast du aber ja einen relativ schönen Überblick über eben den, ich sag mal, da kam auch so ein bisschen meine steile These über den europäischen, nennt man es Markt oder Community oder sozusagen, also wie ETA eigentlich in den unterschiedlichen Ländern, wie stark das ausgeprägt ist. Was waren so die Kernerkenntnisse, die du da vielleicht über die verschiedenen Länder gewonnen hast?
Also erstens, diese Community, die sich jetzt Inter ETA Europe schreibt, ist dadurch entstanden, auch letztes Jahr im Sommer während meiner Masterarbeit, weil ich mich auch gefühlt schon sehr allein fühlte. Und ich wollte mich eigentlich einfach einen Austausch haben, aber nicht immer nur online, sondern gerne mal, hey, wir treffen uns mal und tauschen uns aus. Der erste Meetup war zum Beispiel, wir waren 7 Personen. Und ich war der Einzige, der irgendwas mit ETA irgendwie mal gelesen hat. Alle anderen fanden es einfach nur spannend und wollten zuhören. Zweite Meetup war schon ganz anders. Da waren, ich habe 20 eingeladen, kamen 45 Leute. Wow. Aber nicht nur aus Amsterdam, sondern die kamen aus Paris, aus London, aus Düsseldorf. Das war auch schon ganz sehr interessant, dass die aus so weit kommen. Da hat man nicht mit gerechnet. Aber nachher hat man gesehen, dass man immer mehr oder immer weniger die gleichen aus dieser Region, aus Benelux und Frankreich, die daran teilgenommen haben. Und da sieht man auch teilweise Unterschiede innerhalb der Länder und Regionen. Zum Beispiel Belgien ist ganz interessant. Der nördliche Teil ist niederländischsprachig. Brüssel ist wie so eine kleine internationale Insel. Und der südliche ist französischsprachig. Teilweise sind die französisch sprechenden Belgier suchen nach Unternehmen zu Übernahmen nur im französisch sprechenden Raum und die anderen im niederländisch sprechenden Raum. Das ist auch, das ist noch mal kleiner gedacht.
Ja.
Weil die sich untereinander teilweise nicht immer verständigen können, weil der eine oder der andere nicht die Sprache spricht, in so einem kleinen Land wie Belgien.
Ja. Spannend.
Also, ja. Aber was ich sehe in Deutschland, habe ich echt Respekt vor, vor allem von der Community Search Fund Hub, wie die sich aufgebaut haben jetzt in den letzten 12 Monaten. Kenne auch einige davon. habe ich echt Respekt vor, wie Berlin, Hamburg sind, in Frankfurt sind, in München ist eine riesen Bubble, ja. Finde ich echt cool. Aber wenn die jetzt zuhören, lass mal über Westdeutschland nochmal nachdenken, so Nordrhein-Westfalen, da gibt's auch noch ein paar Städte, da wo man mal einen Stammtisch machen kann. Ich bin auch gerne bereit, da mal daran teilzunehmen, weil das wäre für mich sehr nah, aber ich kann nicht immer nach Berlin oder so fahren. Von Amsterdam ist doch eine Strecke, aber ich würde mich sehr interessieren, wenn dann mal jemand einen Stammtisch in Düsseldorfer Raum macht.
Okay, also das heißt, hiermit ist deine Bewerbung für den Bereich sozusagen raus, dass du da sozusagen den Stammtisch aktivieren willst. Ja, nice. Okay, das hört sich auf jeden Fall richtig gut an. Ja, wie willst du das sehen? Also es gab jetzt ja verschiedene Konferenzen. Was habe ich gesehen? INSEAD hat eine Konferenz organisiert. Mhm. Du warst vor Ort. Magst du ein bisschen berichten, was hast du da erlebt?
Ja, ist auch wieder eine lange Geschichte. War sehr spannend, auf jeden Fall auch die Fahrt dorthin, weil ich bin mit dem Eurostar, heißt ja nicht mal Thales, von Amsterdam nach Paris gefahren, habe dort schon einige Searchers an Bord geholt, aus Amsterdam und aus Belgien, sind dann zusammen nach Paris gefahren, konnten uns dann Zug die 3,5 Stunden schon mal ein bisschen austauschen. Sehr spannend, was für Perspektiven, welche Ideen, welche Industrien diejenigen rein möchten. Und danach hatten wir das Pariser Feeling, natürlich Stau von Paris nach Fontainebleau, haben wir uns ein Auto gemietet, aber konnten uns wenigstens weiter zu dritt unterhalten, wie es weitergeht. Aber vor Ort ist schon eine andere Geschichte. Also man merkt da schon, dass das so eine richtig, richtig Elite Business School ist. Kommt auch so rüber, ist auch fein. Hatten auch schon in den ersten Abend, war auch sehr schön, war Women in Search. Also hab eine reine Damenveranstaltung, wo Searcherinnen, sag ich jetzt mal, ihre Geschichten erzählt haben. Nicht nur aus Europa, sondern INSEAD war eher so eine Konferenz global, weil INSEAD ist auch sehr global aufgestellt. Die haben auch einen Campus in Singapur, in Abu Dhabi und in Peking. Also auch sehr Asia-lastig. Und man nimmt da auch viel Eindrücke mit aus anderen Regionen. Dann der zweite Tag war gut gepackt, also ich glaube, waren von 9 bis 18 Uhr nur Programm. Und hatten aber bestes französisches Wetter, konnte man gut draußen noch ein Glas Wein trinken, hatten 25 Grad Sonnenschein und waren über 600 Teilnehmer vor Ort aus allen Herren Ländern. Ja. Hauptsächlich natürlich Absolventen von der Uni, ist klar, einige MBA-Studenten, aber auch viele Investoren, viele Operator, das finde ich immer noch am interessantesten. Von denen kann man sehr, sehr viel lernen, die aktiv jetzt schon die Nachfolge durchzogen haben und operativ im Unternehmen ihre Prozesse etablieren und davon auch berichten können. Da hatte man sehr schöne Konversationen gehabt. Mhm. Eine ganz tolle Konversation hatte ich mit einem spanischen Investor, der gesagt hat, ich suche gar nicht mehr nach MBA-Absolventen, ich will lieber welche haben, die Entrepreneurial Background mitbringen, also die schon mal Unternehmen gehabt haben oder wenigstens eine Projektleitung, also schon Menschen oder ein Staff führen können. Das ist für heute für Investoren wichtiger als nur ein MBA-Zertifikat von einer etablierten Business School, was ich sehr, sehr, sehr befürworte.
Genau. Das war sozusagen jetzt gerade so ein bisschen meine Hypothese. Also ist das oder die Frage, ist sozusagen der Teil, der sich dort getroffen hat, eben eher so ein bisschen der am Anfang seiner Karriere steht, der sich sozusagen in dem theoretischen Teil mit ETA auseinandersetzt und sich sozusagen die Frage stellt, wie kann man denn in der Theorie ein Unternehmen kaufen und so weiter und so fort? Oder trifft sich halt da auch der praktische Teil? Oder wie bringen die eigentlich sozusagen diese beiden Dinge zusammen? Denn aus Investorensicht kann ich das sozusagen sehr, 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 sehr gut nachvollziehen, dass natürlich sozusagen der Return on Invest auf jeden Fall entweder höher oder sicherer ist, mit jemandem, der deutlich mehr Erfahrung mitbringt, der vielleicht irgendwie ein Startup schon mal im besten Fall erfolgreich gemacht hat, im nicht so guten Teil, vielleicht hat er Erfahrung durch eine durch ein nicht laufendes Unternehmen gemacht. Aber das natürlich sozusagen, dass das da ja quasi so ein paar Welten aufeinandertreffen, die total faszinierend sind.
Ja, es ist ein guter Mix gewesen. Also ist klar, es müssen auch welche da sein, die sich jetzt mal, oh, ich finde das interessant, ich möchte mich mal gerne ein bisschen mehr damit beschäftigen. Die brauchst du auch, weil du brauchst ja auch Nachwuchs, wie in jedem Bereich. Aber ich würde sagen, war ein guter Mix. Ich würde sagen, da waren so, ja, ich würde schon 20% waren Investoren, 30% waren, naja, 25% würde ich sagen, waren Operator, Rest war dann Searcher und Interessierte. Also ist okay. Finde ich ganz gut, weil das ist halt jetzt auch ein sehr gutes Thema. Es wird auch mehr publik, deswegen gibt's auch mehr Interessierte und mehr Searcher oder Aspiring Searchers, die sich dann mit dem Thema beschäftigen und auch durch Europa zu einigen Konferenzen fahren und sich mit Leuten treffen. Das ist auch gut. Soll auch so sein.
Kannst du mal so einen Einblick aus der Investorenbrille geben? Aus was du sozusagen mitbekommen hast von den Konferenzen, was ist für die sozusagen relevant, was sozusagen potenzielle Searcher, also in dem Fall irgendwie mitbringen müssen oder sozusagen vorbereiten müssen, damit sie sozusagen eigentlich so einen Investor entsprechend überzeugen können?
Ich kann nur für mich sprechen, also mit denen ich gesprochen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie andere darüber, die haben vielleicht eine andere Meinung darüber, aber was ich mit all denen gesprochen habe, war so, es kamen zwei Themen raus. Erstens Culture Fit und Sprachenfit. Also sollst eigentlich in deiner sprachlichen und kulturellen Region agieren. Andererseits kommt das Thema mehr auf, hey, Co-Searching. Such dir einen Kompagnon, der einen anderen Skillset hat. Sagen wir mal, du bist der M&A, der Finanzguy, dann solltest du dir vielleicht jemanden holen, der mehr so praktisch, hands-on, operativ agiert und zusammen auf die Suche geht. Weil dann könnt ihr die Aufgaben auch besser aufteilen. Nicht nur in der Suche, sondern eher auch im Business. Dann so Keynotes.
Okay, und das aber sozusagen überwiegend eher in so einem Search-Fund-Modell. Also tatsächlich, wir stellen sozusagen Kapital vorweg zur Verfügung für die Suchphase. Im besten Fall finanzieren die Investoren in dem Fall eben so ein, sagen wir mal, ein Duo an Searchern, die irgendwie komplementär miteinander irgendwie gute Fähigkeiten haben und damit sozusagen wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eigentlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Unternehmen da zu übernehmen ist.
Ja, genau, dahin ging die Konversation, die ich hatte dort vor Ort, in die Richtung, hey, nicht den Single-Searcher, sondern oder den Solo-Searcher, sondern eher vielleicht mal so eine Partnerschaft machen. Klar, muss man auch so überlegen, aus Investorensicht musst du eigentlich ja auch dann mehr Kapital für die Suche zur Verfügung stellen, weil du finanzierst ja dann zwei Personen, heißt zwei Gehälter pro Jahr und sagen wir, durchschnittlich Suche geht 2 Jahre plus, dann weißt du schon, wie viel allein nur an Gehaltskosten für die beiden aufgenommen. Das muss man natürlich dann abwägen. Ne? Plus die ganzen Beratungskosten, Due Diligence etc. und Top-Reisekosten. Und dann hast du ja immer noch keinen Deal. Der Deal ist ja dann, nachdem der Search Fund dann halt ein potenzielles Unternehmen gefunden hat zur Übernahme, und dann muss ja wieder Geld, Kapital reisen, um die Übernahme zu finalisieren. Ja. Und da können natürlich auch wieder Investoren abspringen und sagen, naja, ich mache hier dann noch nicht mit, weil der Scope nicht passt, oder wie auch immer. Aber
Wie würdest du sagen, ist das Interesse gerade an so Buy-and-Build- und Roll-Up-Modellen?
Oh, ich glaube, sehr, sehr groß ist das. Aber ich finde, aus eigener Erfahrung ist das auch sehr große Challenge, würde ich sagen. Gerade ein Roll-Up, wenn du kein Kapital hast, mitbringst, um dann ein Roll-Up zu machen, finde ich schon sehr... Würde ich mal gerne wissen, wie man das dann machen kann, so ein Roll-Up aufzuziehen. Ist auf jeden Fall aktiv, kommt auch bei dem Bild, finde ich, ist ja fast dasselbe, fast. Ja, ich würde auch in meinen Ansatz nehmen, bei dem Bild eher so, hey, ich sage jetzt mal, ich kaufe ein deutsches Handwerksunternehmen und dann nach 1-2 Jahren kaufe ich den aus dem Nachbarort auf und baue mir eine Plattform. Ja. Dann habe ich ja eher das bei dem Bild Modell, aber und dann könnte ich rein theoretisch einen Exit machen. Gründe eine Holding oder hab schon eine Holding und dann fahre ich mit dem quasi eher Private Equity Modell an. Ja, aber ich für mich ist er dann bei dem Bild persönlich eher attraktiver und passt auch mehr zu meiner Philosophien, zu meinen Ansätzen, auch aus der Vergangenheit. Erstmal was kaufen, lernen. Natürlich in der Zwischenzeit optimieren und dann hast du was gekauft, das Buy. Und dann guckst du, was du ergänzen kannst und kaufst dir was dazu oder
Rest.
Und baust weiter. Also quasi Buy, Build, Buy. Ist dann, ja, halt genau. Ist dann wie so ein Circle.
Ja, genau. Magst du mal ein bisschen, also du hast jetzt deinen MBA sozusagen entsprechend abgeschlossen, den Master, und magst du Post-Acquisition Governance, magst du mal ein bisschen uns da abholen, was waren die Kernerkenntnisse, mit denen du da rausgegangen bist?
Ich kann euch gerne abholen. So, ist schon ein bisschen her, aber ich versuch's nochmal aus meinem Gedächtnis zu holen, weil schon letztes Jahr im Sommer, dann wäre schon wieder fast Sommer. Ja, also Post-Acquisition. Ich hatte mich dafür interessiert, weil viele haben halt schon über Pre-Acquisition geschrieben und ich wollte halt im Small-Business-Bereich das machen und fand es eigentlich interessant, was passiert danach. So, Government Structure, da habe ich dann eigentlich analysiert, so wie die Unternehmensführung aussehen könnte. Was könnte da on top sein? So, abgesehen jetzt von den ganzen Search-Models, die da auch mit einfließen oder Private Equity, habe ich mich eher auf eine Holding-Company fokussiert. Ist halt so sehr, sehr niederländischer Ansatz. Eigentlich hat da fast jeder Unternehmer eine Holding, private Holding, weil die unterm Strich nicht viel kostet. Und haben dann ihren operativen Bereich quasi als separate Entity darunter. Und weil ich das auch schon als Abgründer, würde ich mal sagen, auch hatte, war das halt der nächstmögliche Ansatz auch für mich. Heißt, dann habe ich mich auch auf den Fokus einer Holding Company fokussiert in der Arbeit und dann war auch dann der Schwerpunkt, nicht nur diese Unternehmensstruktur theoretisch oder systematisch aufzubauen, sondern auch eher, was kommt danach? Und danach kommt dann noch, hatte ich noch drei weitere Themen in der Arbeit. Da war zum Beispiel Principal Agent, also ich als Owner und ein Operator. Wie kommuniziert man miteinander? Wie verhält man sich untereinander? Da fällt dann auch dieser Operator Fit und Culture Fit mit rein, was ich vorhin schon mal erwähnt habe mit der Region. Weil ich selber möchte langfristig nicht erworbene Unternehmen immer leiten, sondern ich möchte langfristig, sagen wir jetzt mal in 10 Jahren, eher ein Portfolio aufbauen von kleinen, mittelständischen Unternehmen. Ja. Mhm. So, das ist also die langfristige Version. Und dann war noch der Mechanismus, Kontrollmechanismus zwischen der Holding Company und den operativen Unternehmen. Wie kontrolliert man die als Portfoliounternehmen? Und was ich am schönsten fand bei der Recherche auch und her auch mit den Interviews mit den Interviewer aus Amerika, weil ich habe meine Untersuchung in Amerika gemacht oder auf amerikanischem Markt gemacht, war der Wissenstransfer vom Gründer zum neuen Besitzer. Weil viele kleine Unternehmen dokumentieren halt auch nicht ihr Wissen etc. oder ihre ganzen Prozesse. Das ist alles meistens im Kopf des ursprünglichen Eigentümer oder Eigentümerin. Und wie kann man das transferieren in den Monaten nach der Übernahme?
Ja. Hast du da für dich ein Best Practice rausgezogen?
Es gibt eigentlich keine, habe ich rausgefunden, also keine beste Best Practice Methode. Also ich habe wirklich mit kleinen Unternehmern oder Acquisition Entrepreneurs gesprochen in den Staaten. Die haben 2-3 Unternehmen Schritt für Schritt gekauft und da waren meistens so 5 bis 15 Mitarbeiter. Und die haben gesagt, mach es so simpel wie möglich. Fang einfach mit einem Notion-Page an oder Notion-Template, mach mit einem Google-Sheet-Template, mach nichts Kompliziertes, ein kompliziertes Enterprise-Reporting-Panel, whatever, auf, weil das brauchst du nicht. Mach es so einfach wie möglich, mach die Prozesse so simpel wie möglich. Du wirst sowieso nach und nach herausfinden, was ist nötig und was nicht ist nicht nötig. Mhm. Der erste Schritt ist halt, lern die Prozesse, die schon da sind und guck, kannst du die ergänzen und optimieren. Das sind eigentlich die ersten Schritte, die ersten, wie man klassisch sagt, die ersten 100 Tage unter anderem. Aber mach es simpel, damit du da auch mit umgehen kannst. Wenn es näher wächst, ja okay, dann hol dir auch Expertise von außen rein, die sich wirklich über solche Prozesse Gedanken machen können und auch die passenden Tools mitbringen, dann ja. Aber wenn du ein kleines Unternehmen hast, was schon läuft, lern erstmal und dann guck, was kannst du optimieren. Das war so eigentlich der Takeaway von den Interviewpartnern dort.
Das finde ich spannend, weil das natürlich so ein bisschen so der natürliche Weg ist, den sozusagen viele Leute gehen und den man so gehen würde, um es einfach zu tun. Und auf der anderen Seite suchen wir ja immer irgendwie, wenn ich so nach so einer Best Practice frage, suchen wir ja immer irgendwie so nach so einer Abkürzung. So irgendwie, wie kommen wir schneller rein? Und spannenderweise erzählst du ja eigentlich gerade, dass der Weg keep it simple, aber sozusagen geh halt voran, dann doch der übliche Weg ist, der gut funktioniert hat und favorisiert wird, sag ich mal. Ne?
Man sollte auf jeden Fall auch sein Tun dokumentieren, auch wenn man kleine Änderungen macht. Dokumentier es irgendwie, dann nimm mit einem Sprachrecording auf und pack es in ein ChatGPT oder Claude. Hauptsache dokumentierst das irgendwo in ein Dokument und kannst es mehr nachvollziehen. Das macht es für uns jetzt heutzutage einfach, vielleicht für welche, die vor 5 Jahren Unternehmen übernommen haben. Wir können auch viele Tools nutzen. Ich würde nicht sagen, es ist eine Abkürzung, aber es ist eine Zeitersparnis und eine Erleichterung für uns, auch so welche Tools dann da zu nutzen. Aber auch noch ein anderes Takeaway war dort, Change nicht gleich alles.
Sondern, was kann passieren? Was ist die große Gefahr?
Ich hatte mal ein Interview, Dame, die hat erzählt, dass sie hatte eine Mandantin, also die war noch hat das ja noch als Beraterin auch weitergemacht. Also Nachfolgeberatung in den USA. Da kam eine Dame, die hat komplett gleich die erste Woche Website geändert, Bezahlungssystem, und hat sich dann gewundert, dass nachher weniger Cashflow reinkam, weil die Kunden einfach nicht mehr zahlen konnten. Also das schon mal so, nur weil sie ein bestimmtes Tool nutzt, das sie immer genutzt hat, und das wollte sie dann in diesem Unternehmen auch nutzen. Nein, das ist Fauxpas. Lern erstmal. Wenn du keine Ahnung, ich würde jetzt in meinen Handwerksbereich wieder zurückgehen, weil ich da jetzt ein bisschen mehr aktiv bin. Ich würde auch rausfahren mit den Mitarbeitern und einfach zu lernen, was machen die ganze Zeit? Wie sind die Prozesse vor Ort? Auch wenn das nicht direkt in meine Arbeit einzieht, aber ich muss das Unternehmen verstehen. Wenn die jetzt, wird ein Haus gebaut und die ganze Elektrik wird da durchgezogen, dann will ich das sehen, wie das funktioniert. Um zu lernen. Ich muss die Prozesse sehen und das Business kennenlernen und den Markt, und dann habe ich auch Kontakt zu Kunden. Das musst du in den ersten Wochen machen. Man kann nicht die ganze Zeit hinter einem Spreadsheet sitzen und Zahlen rollen. Das funktioniert nicht, leider nicht. Das wäre schön, aber wir müssen auch mal raus.
Ich glaube, ich sehe das als eine ganz große Gefahr, dass das und das nicht nur in den ersten, ich sag mal, erst in der ersten Woche, sondern ich sehe das auch in der Gefahr der ersten 100 Tage, dass viele gerade sozusagen junge, ambitionierte Searcher oder dann Operator natürlich sagen, so, jetzt drehe ich das Ganze mal hier auf links, weil jetzt darf ich. Und sich da gut zu disziplinieren und wirklich an dem Punkt zu bleiben und zu sagen, hier bleibt erstmal der Stein auf dem anderen, so wie er ist. Und mit der Zeit kann ich dann sozusagen Schritt für Schritt Sachen optimieren.
Ja. Da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht. Also ich war auch so, wenn ich zurückdenke als Startup-Gründer, wurde mal richtig schön Gas geben und hat Prozesse näher vergessen. Und dadurch ist auch ein Business dann eher gescheitert. Das ist wirklich so. Aber man lernt halt aus seinen Fehlern, das sollte man dann auch nicht vergessen. Also
ja. Ein junger Unternehmer, der dir gegenüber sitzt, was würdest du ihm empfehlen, was du selber vor 2 Jahren noch nicht wusstest?
Ich würde empfehlen, geh nicht auf die Suche. Nicht jetzt. Such noch kein Unternehmen, sondern vernetz dich mit Gleichgesinnten.
Ja.
Fahr auch zu Konferenzen, auch wenn du zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, wir suchen in Deutschland. Ja, dann geh auch zur deutschen Konferenz, aber geh auch ins Ausland, hast du mal eine andere Brille auf. Fahr nach Frankreich, fahr nach Spanien, fahr nach England, wo auch immer. Vernetz dich, weil viele Investoren sind dort vor Ort, die schon, wenn du jetzt, sag ich mal, du willst einen Search Fund aufmachen, viele Investoren sind halt auf diesen Konferenzen. Du kannst direkt die ansprechen, die heißen dich willkommen und kannst schon mal deinen ersten Eindruck dort lassen. Auch wenn du sagst, hey, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt wirklich in die und die Industrie gehe oder was auch immer. Nein, du musst einfach erstmal ein Netzwerk aufbauen. Baue erstmal die ersten 6 Monate, 9 Monate ein Netzwerk auf und dann kennst du auch schon die ganzen Models. Du weißt, wen du vielleicht fragen kannst. Du weißt ungefähr auch schon, welche Industrien gerade ein bisschen trendy sind, welche stehen da drumherum, die vielleicht für dich interessant sein könnten. Ja, so wächst du da rein. Du musst erstmal ein bisschen Wissen, Netzwerk aufbauen und dann und nicht gleich ins kalte Wasser springen, sondern lass dich ein bisschen mit dem Flow gehen, mit der Atmosphäre der Community. Ich habe es jetzt auch so gemacht, die Leute sind einfach, heißen dich willkommen und es ist spannend, auch aus deren Geschichten kannst du so viel aufnehmen und so viel lernen und jeder sagt, hey, wenn du mehr wissen willst, ne, und du nimmst das jetzt wirklich seriös, ruf mich gerne an.
Ja. Was sind die Top 3 Konferenzen in Europa, die man zu dem Thema besucht haben soll?
Jetzt will ich aber kein Land dann auslassen. Also eine andere beleidigt. Also in Deutschland würde ich auf jeden Fall New Mittelstand gehen. Der war jetzt schon vor einem Monat. Dann würde ich in Benelux würde ich zur Rotterdam School of Management gehen, wenn man da hat man den Benelux-Faktor. UK würde ich London Business School. Wenn man global...
Und zum Verständnis, das heißt sozusagen London Business School, das ist sozusagen die veranstaltet sozusagen einen ETA-Konferenz.
Die London Business School, genau. Und das Gleiche würde ich in Frankreich machen. Frankreich hat sehr einen europäischen Charakter, die Konferenz, die INSEAD. Dann würde ich noch zu IESI Conference gehen. Das ist die International Search Fund Conference in Barcelona. Die findet nur alle 2 Jahre statt. Dieses Jahr wieder. Das würde ich machen. Und für die Italiener, die noch mithören, dann würde ich zu Bocconi gehen nach Milan. Da die haben auch eine etwas kleinere ETA-Konferenz. Die hat einen sehr italienischen Fokus, aber soll auch schon sehr schön sein. Da würde ich gerne nächstes Jahr hingehen, weil ich möchte da auch.
Also wir verlinken all die Konferenzen gerne in den Shownotes, damit wir sozusagen da die Abkürzung herstellen. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass man dich auf all diesen Konferenzen auf jeden Fall irgendwie trifft oder vielen davon.
Vielen davon, ja. Wie gesagt, in der Barcelona gehe ich noch, nach Rotterdam und nächstes Jahr gucken wir mal die Coni und London. Ja.
Analyse oder Bauchgefühl?
Nix eigentlich. Aber ich bin der analytische Typ, also ich würde mir erst auf die Analyse verlassen, also rational und dann gucken, ob dann doch die Chemie passt mit dem Unternehmen, wenn du das meinst.
Ja.
Aber erst Analyse, sonst kommen wir nicht weiter.
Okay. Das letzte ist eine Kategorie Deal oder No Deal. Stell dir vor, du hast ein kleines Dienstleistungsunternehmen, das hat 800k Umsatz, hat eine solide Marge, aber der Gründer ist gleichzeitig der einzige Vertriebler, der Hauptentwickler und der wichtigste Kundenkontakt. Und er geht. Würdest du dieses Unternehmen kaufen?
Ja, nur als Asset Deal, aber nicht als Unternehmen. Wenn ich schon ein Unternehmen hätte, dann als Asset Deal, wenn das passt, aber so, ne. Ich würde dann nur die Datenbank offen, quasi die Kundenbank.
Nee, die das Gefahr ist einfach.
Ja, okay. Dann musst du kaufst ja eigentlich einen Job. Du kaufst dir einen Job dann. Ja. Dann könnten wir auch irgendwo wieder arbeiten gehen.
Alexander, vielen Dank für so ein bisschen den Einblick. Du hast so eine spannende Kombination. Also du bist ja sozusagen auf dem Weg in diese Searcher oder du bist auf dem Weg als Searcher in die Operator-Rolle. Das teilst du sozusagen so schön transparent und auch mit allen sozusagen hoch und tiefs, kann man quasi sagen, bist du da irgendwie sehr transparent und gibst ein bisschen Einblicke. Und auf der anderen Seite hast du eigentlich dadurch, dass du viel auf den Konferenzen unterwegs warst, jetzt einfach mit der Community einfach natürlich einen tollen Anblick, was eben eher so auf der europäischen Ebene passiert und wie es sich da entwickelt, welche Länder ein bisschen weiter vorne sind, die früher über das Thema Unternehmensnachfolge nachgedacht haben, auch von der politischen Seite, das ist ja auch nochmal spannend, was die entsprechenden Länder quasi da schon eingerichtet haben. Daher.
Aber man wollte ja Deutschland nicht schlecht reden, ne? Also wird ja immer viel über Deutschland schlecht geredet, aber in, sagen wir jetzt mal, klassische Nachfolge funktioniert in Deutschland ja auch. Sagen wir mal jetzt mal wirklich im Handwerk gehen. Die Handwerkskammer, die macht wirklich gute Arbeit in dem Sinn. Also da passiert echt viel. Nur weil jetzt andere Modelle kommen, noch um diesen Gap zu füllen, heißt das nicht, dass im deutschsprachigen Raum das nicht funktioniert. Es funktioniert gut, aber natürlich wollen wir es noch besser machen, weil da einfach die Lücke zu groß ist. Und andere Länder versuchen das natürlich auch. Und ich finde, der Austausch in Europa müsste dann vielleicht noch ein bisschen enger sein und vielleicht auch auf europäischer Ebene fungieren und nicht nur in Einzelstaaten. Wie wir aber das schon in allen anderen Themen in Europa haben, ist es meistens immer Einzelstaaterei und nicht eine EU.
Ja. Was würdest du dir von der politischen Seite noch mehr wünschen?
Ich finde es ja gut, dass sie viel in die Innovation und in Startup-Ökosystem investieren, aber man muss auch drüber nachdenken, wo das eigentliche wirtschaftliche Rückgrat ist, und das ist in den kleinen mittelständischen Unternehmen, und die muss man fördern und auch die Nachfolge absichern, weil es halt viele Unternehmer gibt, die halt keinen Nachfolger finden können oder Nachfolgerin finden, familiär, intern im Betrieb nicht. Und dann muss man wirklich nachdenken, es kann keiner mit 70, 80 plus noch Unternehmen, natürlich gibt es welche, aber Unternehmen leihen, das ist einfach auch mehr als ein Fulltime-Job. Ja, dann muss er überlegen, okay, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht verkaufen, dann muss ich das Unternehmen aber schließen. Und wie viele Arbeitsplätze und Familien dahinter wieder stecken und auch andere Unternehmen, Zulieferer, Kunden etc. Da muss man drüber nachgedacht werden, dass eine Kettenreaktion könnte dadurch entstehen in den nächsten Jahren. Also da muss was passieren. Ich finde es cool, dass in Deutschland viele Förderprogramme auch in dem Bereich gibt. Vor allem vom Kreditinstitut für Wiederaufbau, so KfW etc. Das ist gut, das fehlt mir in anderen Ländern. Frankreich hat sowas Ähnliches. Niederlande läuft das ein bisschen über Rabobank, aber die Politik ist da nicht so hinter Nachfolge noch nicht. Sind sehr Startup-Fokus. Wenn die jetzt mithören, dann können sie mich gerne mal anrufen, dann kriegen sie noch mal einen Wink. Weil ich habe schon mal mit denen telefoniert und habe ich mir über die geärgert. Aber das muss mehr zusammengearbeitet werden. Man muss auch in Europa voneinander lernen. In vielen Bereichen machen wir es, aber vielleicht auch jetzt in der Nachfolge oder allgemein unternehmerischen Denken. Lass mal grenzübergreifend noch mehr zusammenarbeiten. Und vielleicht sollen es dann eher vielleicht die Unternehmer machen als die Politiker. Mal so, weil wir ein bisschen mehr hands-on sind als Politiker. Okay. Ja. Meine Meinung.
Sehr schön. Alexander, vielen, vielen Dank für den Einblick. Wir bleiben im Kontakt. Wo findet man dich und wer sollte auf dich zukommen?
Wo hast du schon tausendmal gesagt? Also auf LinkedIn findet man sich mit mich, glaube ich, relativ einfach. Jeder, der möchte, kann sich auch gerne in meinem Newsletter registrieren, biodiary.com. Sonst halt viel in Amsterdam, Brüssel, Paris, aber auch im schönen Münsterland oder in Düsseldorfer Raum. Also ich bin auch viel auf den in Deutschland aktiv.
Mega, vielen Dank.